Willkommen bei Geschichten des Todes.
Ich bin Caro. Leider konnte ich euch die letzten Wochen keine Geschichten erzählen. In meinem Privatleben hat sich einiges verändert, darunter auch ein neues Zuhause. Ich freue mich aber, wieder vor meinem Mikrofon zu sitzen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Die Triggerwarnung findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Andrei Romanowitsch Chikatilo. Andrei wurde am 16. Oktober 1936 in Jablotschnje in einem Dorf im Herzen der ländlichen Ukraine in der UdSSR geboren. Die Ukraine ist in den 1930er Jahren als Kornkammer der Sowjetunion bekannt. Stalins Politik verursacht weit verbreitete Not und Hungersnöte, darunter rücksichtslose Maßnahmen wie die Wiedereinführung von landwirtschaftlichen Zwangsabgaben. Bauern werden mit Waffengewalt von ihren Feldern vertrieben. Es bleibt ihnen kaum zu essen übrig und die Menschen versammeln sich auf den Straßen, um zu demonstrieren. Dabei kommen bei 4000 Massenprotesten insgesamt knapp 1,2 Millionen Teilnehmer zusammen. Über 1,2 Millionen Menschen, die demonstrieren. Denn die Maßnahmen sind nicht tragbar. Die Hungersnot treibt Millionen Menschen in den Tod. Über diese Hungersnot, welche auch Holodomor genannt wird, wollen viele Menschen bis heute nicht sprechen. Holodomor bedeutet Tod durch Hunger und wird bis heute von der russischen Regierung verschwiegen. Erst Ende des Jahres 2022 hat das Europäische Parlament mit 507 gegen 12 Stimmen und der Deutsche Bundestag beschlossen, Holodomor als Völkermord anzuerkennen. Die russische Regierung schweigt bis heute. Doch laut der ukrainischen Botschaft haben innerhalb von 2 Jahren zwischen 7 und 10 Millionen Menschen ihr Leben gegeben, davon 3 Millionen Kinder. Genaue Zahlen kann es nicht geben. Doch schätzungsweise sterben im Jahr 1933 in der Ukraine 17 Menschen pro Minute. Jede Stunde sind das 1400 Tote. Kannibalismus und der leidende Kampf ums Überleben sind Alltag. Knapp 10% der gesamten ukrainischen Bevölkerung überlebt diese Not nicht. Die Bahndämme sind mit Leichen übersät. Für Krise und Not präsentiert Stalin gleichzeitig Sündenböcke, die Kulaken. Kulaken ist der Begriff für die Klasse vermeintlich wohlhabender Bauern und Landbesitzer, die er fortan unbarmherzig verfolgen lässt. So werden Bauern nicht nur von den Feldern vertrieben, sondern enteignet, verhaftet, deportiert und hingerichtet. Zum Zeitpunkt von Andrei Chikatilos Geburt sind die Auswirkungen der Hungersnot noch weit verbreitet und die Situation verschlechtert sich noch mehr, als die UdSSR in den Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland eintritt. Fortan wird die Ukraine mit anhaltenden Angriffen bombardiert. Der Zweite Weltkrieg und die Agrarpolitik reißen mehrere Familien auseinander. Sein Vater Roman wurde in die Armee berufen und überließ Anna die Aufgabe, die Kinder allein zu erziehen. Eine Tatsache, die Andrei nie ganz akzeptiert. Andreis Mutter Anna erzählt ihm, dass sein Bruder Stefan von Nachbarn in einem Akt des Kannibalismus verschlungen wurde. So hungrig war die Bevölkerung. Bewiesen wurde das nie und es wurden die Aufzeichnungen über Stefans Geburt gefunden. Zusätzlich zu den äußeren Strapazen litt Andrei vermutlich bei der Geburt an Hydrocephalus, also er hatte Wasser im Gehirn, was ihm später im Leben Probleme mit dem Genital- und Harntrakt verursachte, darunter Bettnässen bis in seine späte Jugend. Als Andrei 7 Jahre alt ist, im Jahr 1943 ist seine Mutter Anna schwanger, der Vater Roman zu dieser Zeit aber in der Roten Armee. Eine Affäre ist nicht bekannt, daher ist eine Vergewaltigung durch einen deutschen Soldaten möglich. Und die könnte er als Kind beobachtet haben. Klar ist dies nicht. Sicher ist aber, dass Andrei später damit zu kämpfen hat, dass sein Vater im Krieg gefangen genommen wurde und schließlich an Tuberkulose erkrankt nach Hause zurückkehrt und seine Landsleute verspotten den Kriegsgefangenen Roman. Dies macht Andrei zum Ziel von Mobbing in der Schule. Seine Sehstörung, die Kurzsichtigkeit und seine kleine Statur ist ein weiterer Auslöser des Mobbings. Nur mit Kindern, die jünger sind als er, fühlt er sich wohl. In seiner Schulzeit, da bemerkt Andrei auch, dass er impotent ist. Bei den ersten Kontakten mit dem anderen Geschlecht ist er nicht fähig, eine Erektion aufrechtzuerhalten. Seine einzige sexuelle Erfahrung in der Pubertät tritt im Alter von 15 Jahren auf. Als Andrei ein junges Mädchen überwältigt hatte und während des kurzen Kampfes sofort ejakuliert. Diese Demütigung prägt wohl seine sexuelle Erfahrung und festigt seine Verbindung von Sex mit Gewalt. Schüchtern und voller Minderwertigkeitskomplexe versucht Andrei dies durch eine gute Bildung und Umgangsformen zu kompensieren. Im Jahr 1953 beendet Andrei die Schule und beantragt ein Stipendium an der Moskauer Staatlichen Universität. In seiner Schulzeit schrieb er gute Noten. Doch an der Aufnahmeprüfung an der Moskauer Staatsuniversität scheitert Andrei jetzt und beginnt im Alter von 21 Jahren den Militärdienst zu leisten. Ganze 3 Jahre lang. Nach seiner Zeit im Nationaldienst zieht er nach Rodionowo Nesvetajewski, einer Stadt in der Nähe von Rostow. Er arbeitet als Nachrichtentechniker in Berlin, Lagerverwalter in Rostow, schreibt patriotische Zeitungsartikel und tritt der KPDSU bei. Beruflich läuft es also für den gebildeten Andrei ganz gut, doch im Privaten sieht es hingegen anders aus. Andrei führt zwar eine Beziehung, doch er hätte gerne eine glückliche Beziehung mit einem erfüllten Sexleben. Doch er kann nicht und seine Freundin setzt ihn damit immer wieder unter Druck. Sie wendet sich auch an eine Freundin, die plaudert. Das Dorf erfährt von Andreis Problem. Der ohnehin fragile Ukrainer fühlt sich gedemütigt, hat folglich noch mehr mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen. Auch eine Trennung zu seiner Freundin folgt für Andrei. Dann kommt ihm eine andere Frau näher. Genau genommen zieht seine jüngere Schwester bei ihm ein. Diese stellt jedoch auch fest, dass sie die einzige Frau in seinem Leben ist. Und arrangiert aus Sorge über seinen mangelnden Erfolg mit dem anderen Geschlecht ein Treffen mit einem einheimischen Mädchen, Fajina. Mit 28 Jahren dann heiratet Andrei seine Freundin Fajina im Jahr 1963. Trotz seiner sexuellen Probleme, durch einen nicht näher bekannten Befruchtungsvorgang, klappte es mit dem Nachwuchs. Fajina brachte 2 Kinder zur Welt, eine Tochter und einen Sohn, und die Familie führt ein äußerlich ganz normales Familienleben, gut bürgerlich. Beruflich strebt Andrei nach noch mehr. 1970 macht er einen Abschluss an der Universität von Rostow in russischer Literatur und Sprache, Ingenieurwesen sowie Marxismus-Leninismus. Er besucht die Universität und wird schließlich Lehrer. Als 34-Jähriger fängt er eine Stelle als Lehrer an, unterrichtet Russisch und Sport. Akzeptanz und Anerkennung erhofft er sich. Doch stattdessen erfährt der Familienvater Erniedrigung. Die Schüler nehmen ihn nicht ernst, treten ihn, demütigen ihren Lehrer, der für sie keine Autoritätsperson ist. Seine Schüler respektieren ihn nicht, weigern sich gut zu benehmen und verspotten ihn ständig. Sie nennen ihn die Gans, weil er angeblich sehr lange Schultern hat und einen langen Hals. Im Sportunterricht bemerkt er auch die sexuelle Anziehungskraft, die Kinder auf ihn ausüben. Er dringt überraschend in Umkleideräume und Toiletten ein. Nach einem Vergewaltigungsversuch wird er zwangsversetzt. Eine Reihe von Beschwerden über unsittliche Übergriffe auf kleine Kinder zwingen ihn, von einer Schule zur nächsten zu wechseln. Im Schwimmunterricht fasst er 1973 einer 15-jährigen Schülerin an die Brüste und den Genitalbereich. Mehrere sexuelle Übergriffe folgen, die alle ohne Konsequenzen bleiben. Doch noch im Jahre 1974 kommt es zu Andreis Entlassung. Dann beginnt er eine neue Stelle als Lehrer in Schakti, eine kleine Kohlebaubergstadt, 80 Kilometer von Rostow am Don entfernt. Wieder belästigt er Kinder sexuell. Seine Stelle als Lehrer verliert er nicht. Weitere 4 Jahre arbeitet er wie gewöhnlich weiter. 1978 kauft sich der 42-jährige Andrei ein marodes Haus, eher eine Hütte, in Schakti, in der Nähe des Waldes. Seine Frau Fajina weiß nichts von den Fantasien, den Gedanken und dem Doppelleben ihres Mannes. Es ist ein Ort nur für ihn allein. Ein Ort, um seine Gedanken in die Realität umzusetzen. Nicht lange geht es. Am 22. Dezember 1978 begeht Andrei seinen ersten Mord. Er lockt die 9-jährige Lena Zakotnova in seine Hütte, stieß sie zu Boden und versucht, sie zu vergewaltigen. Als dieses Vorhaben misslingt, ersticht er sie letztendlich. Ihre Leiche wirft er in einen nahegelegenen Fluss. Schon nach 2 Tagen wird ihre Leiche in dem Fluss gefunden. Ziemlich schnell stoßen die Polizisten auf die nahegelegene Hütte von Andrei. Durchsuchen diese, finden sogar Blutspuren, doch verdächtigen ihn nicht, weil dieser unscheinbare Mann keine Vorstrafen hat. Und noch dazu ist er Parteimitglied, Familienvater und Ehemann. Sie glauben, so jemand tötet doch kein Kind. Ein Augenzeuge hatte André kurz vor ihrem Verschwinden sogar mit dem Opfer gesehen, doch seine Frau verschafft ihm ein eisernes Alibi, das ihm ermöglicht, sich jeder weiteren polizeilichen Aufmerksamkeit zu entziehen. Und noch schlimmer, für diesen Mord wurde der vorbestrafte Alexander Kravtschenko zum Tode verurteilt. Alexander Kravtschenko, ein 25-Jähriger mit einer Vorstrafe wegen Vergewaltigung, wurde verhaftet und gestand das Verbrechen unter Zwang, wahrscheinlich infolge ausführlicher und brutaler Verhöre. Er wurde wegen der Ermordung von Lena Zakotnova angeklagt und 1983 hingerichtet. Andrei blieb nach dem Mord im Dezember 1978 in Freiheit. Bis zu seinem nächsten Mord dauert es über 2 Jahre. Er hat wohl Sorge, er könnte gefasst werden. Er verhält sich unauffällig. 2 ganze Jahre lang. Doch sein Posten als Lehrer musste André 1981 aufgeben. Er wurde entlassen. André leidet immer noch unter den Vorwürfen des Kindesmissbrauchs und kann daher keine andere Stelle als Lehrer finden. So nimmt er eine Stelle als Lagerverwalter in einer Rohstofffabrik in Rostow an und muss ab nun Dienstreisen durch die gesamte UdSSR antreten. Allein. So verliert André die Kontrolle über seine dunkle Seite. Larissa Tschatschenko wurde sein nächstes Opfer. Am 3. September 1981 entführt André die 17-Jährige an einer Bushaltestelle bei ihrer Schule. Dann erwürgt er das junge Mädchen. Dann knebelt er sie mit Erde und Blättern, um sie am Schreien zu hindern. Erwürgt sie und sticht auf das Mädchen ein. Die brutale Gewalt verschafft André seine sexuelle Befreiung und er beginnt ein Angriffsmuster zu entwickeln und eine Serie an grausamen, ja abgrundtief ekelhaften Taten zu begehen. Bei den Morden geht er stets brutal vor. Meist geht ihnen eine Vergewaltigung voraus und er vergeht sich auch nach deren Tod an seinen Opfern. Er ist sadistisch, nekrophil und kannibalistisch. Manchmal beißt er zu, wenn seine Opfer noch leben, manchmal wenn sie schon tot sind. Reißt Hautstücke heraus, oft beißt er ihnen die Brustwarzen ab. Auch onaniert er über den Leidenden, wenn sie im Todeskampf noch zucken. André schneidet Genitalien von seinen Opfern ab, Zungen, die Nasenspitze, sticht mit dem Messer in die Augen. Er isst das Menschenfleisch, Geschlechtsteile. André zerfleischt seine Opfer regelrecht, mit manchmal 30 Messerstichen, manchmal sind es 50. Dazu kommt, dass er den getöteten Frauen die Gebärmutter entnimmt, um daran zu knabbern. Um den Blick der Toten und Sterbenden nicht ertragen zu müssen, besteht sein übliches Muster darin, die Augenpartie zu schädigen, die Augenhöhlen aufzuschlitzen und in vielen Fällen die Augäpfel zu entfernen. Zwischen 1981 und 1990 ermordet er Kinder, junge Frauen und Männer zwischen 9 und 45 Jahren. Meist Landstreicher, Prostituierte und vernachlässigte oder verwaiste Kinder. Er freundet sich mit ihnen an, verspricht ihnen Süßigkeiten, Essen oder Geld. Frauen lockt er mit Geld oder Alkohol für einen Liebesdienst, bevor er sie an die unterschiedlichsten Orte lockt. Mal ist es ein Waldstück Rosthaus, mal ein öffentlicher Park oder eine Bahnstation oder die Wohnung seiner Tochter. An den unterschiedlichsten Orten greift er seine Opfer an, versucht sie zu vergewaltigen und sie mit einem Messer zu verstümmeln. 9 Jahre lang konnte er nun schon umherreißen und wehrlos Menschen umbringen. Genau das Reißen ist, glaube ich, das Problem. Die vielen Leichen sind überall verteilt. Es wird keine Verbindung gesehen und aufgrund seiner Grausamkeit verbreiten sich Gerüchte über mögliche Angriffe aus den Wäldern von riesigen Tieren, möglichen Wölfen und die öffentliche Angst und das Interesse wachsen, obwohl es keinerlei Berichterstattung in den Medien gibt. Anfang der 80er Jahre vermutet die Polizei zunächst einen satanistischen Kult oder eine Organmafia hinter den Morden, obwohl mit der Zeit aufgrund seines Modus operandi, der deutlich genug war, um eine Verknüpfung der Fälle zu ermöglichen, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Die Medien sind von der kommunistischen Partei KPDSU kontrolliert und die sowjetische Polizei verbietet ihnen die Veröffentlichung von Informationen. Es war der Moskauer Kriminalpolizist Major Michael Fetisow, der 1983 erkannte, dass möglicherweise ein Serienmörder auf freiem Fuß ist. Michael übernahm die Leitung der Ermittlungen und beauftragte einen spezialisierten forensischen Analysten, Viktor Burakov, mit der Leitung der Ermittlungen im Schakti-Gebiet. Am 6. September 1983 verband der Staatsanwalt der UdSSR offiziell 6 der bisher begangenen Morde mit demselben Mörder. Der Fortschritt der Ermittlungen ist langsam. Sie konzentrieren sich auf Sexualstraftäter und Geisteskranke. Aber die Verhörmethoden der örtlichen Polizei sind so streng, dass sie regelmäßig falsche Geständnisse von Gefangenen bekommen, was den Analysten Viktor skeptisch macht. 3 bekannte Homosexuelle und ein verurteilter Sexualstraftäter begingen aufgrund der schwerfälligen Taktik der Ermittler Selbstmord. Dazu kommt, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Leichen gefunden wurden. Aber mit jeder Leiche häufen sich die forensischen Beweise und die Polizei ist überzeugt, dass der Mörder die Blutgruppe AB hat. Dies belegen die Samenproben, die an mehreren Tatorten entnommen wurden. Es wurden auch Proben identischer grauer Haare entnommen. Die Polizei erstellte ein Profil des Mörders und begann von allen Männern, die in Frage kamen, Spermien zu sammeln, um eine Ähnlichkeit mit dem an den Tatorten gefundenen genetischen Material zu erzielen. Die damalige Technologie brachte nicht viel Klarheit über die Ergebnisse. Im Grunde schlossen die Proben nur einige Verdächtige aus. Währenddessen treibt Andrei sein Unwesen. Als im Laufe der Zeit immer mehr Opfer hinzukamen, wurden die Polizeieinsätze drastisch verstärkt und massive Überwachungsaktionen durchgeführt. Die meisten örtlichen Verkehrsknotenpunkte werden durchsucht. So wurde Andrei auch 2-mal verhaftet. Einmal wurde er in Rostow verhaftet, weil er mit einer Prostituierten öffentlich intim wird. In seinem Koffer sind Vaseline, Seile und ein Messer. Ein Tötungsset. Nach seiner Vernehmung aber wird er entlassen, als vermeintlich guter, unscheinbarer Bürger. Ein Bluttest, den er geben musste, geht verloren. Im Sommer 1984 wurde Andrei wegen Eigentumdiebstahls von seiner Arbeit als Versorgungskaufmann entlassen. Schon im Februar erhielt er dafür eine Anklage, wurde gebeten, leise zurückzutreten, hatte sich aber geweigert, dies zu tun. Er bestreitet die Anklage. Am 1. August findet Andrei einen anderen Job als Versorgungskaufmann in Rostow. Doch nicht lange Zeit später, am 13. September 1984, wird Andrei von einem verdeckten Detektiv beobachtet, wie er versucht, junge Frauen von einem Busbahnhof in Rostow wegzulocken. Er wurde verhaftet und festgehalten. Eine Suche nach seinen Habseligkeiten enthüllt ein Messer und ein Seil. Fast dieselben Utensilien wie bei seiner letzten Festnahme. Die Beamten entdecken schnell, dass er wegen eines geringfügigen Diebstahls untersucht wurde, was ihnen das gesetzliche Recht gibt, ihn für einen längeren Zeitraum festzuhalten. Nach einem erfolgten Bluttest vermeidet Andrei erneut den Verdacht wegen Mordes, da seine Blutgruppe nicht mit dem Profil des Verdächtigen übereinstimmt. Dies ist so, da Andrei einer Minderheit angehört, die als Nicht-Sekretorin bekannt ist und seine tatsächliche Blutgruppe, Typ A, sich von der in seinen anderen Körperflüssigkeiten gefundenen Blutgruppe, Typ AB, unterscheidet und der Polizei nur eine Samenprobe und keine Blutprobe vom Tatort vorliegt. Die heutigen hochentwickelten DNA-Techniken unterliegen nicht derselben Fehlbarkeit. So wird Andrei also nicht des Mordes verdächtigt, wird aber des Diebstahls des Eigentums von seinem vorherigen Arbeitgeber für schuldig befunden und zu 1 Jahr Gefängnis verurteilt. Er kommt aber nach 3 Monaten am 12. Dezember 1984 wieder frei. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 23 Menschen getötet. Es war der 8. Oktober 1984, als der Leiter der russischen Staatsanwaltschaft offiziell 23 der Morde miteinander verband und alle Anklagen gegen die geistig behinderten Jugendlichen fallen ließ, die zuvor die Morde gestanden hatten. Diese sind nun frei, so wie auch Andrei. Nach seiner Freilassung findet er Arbeit als reisender Einkäufer für eine Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Nowotscherkassk. Wenige Monate war es still um ihn, doch schon im August 1985 startet erneut sein Morden. Weitere 2 Frauenleichen werden gefunden. Ungefähr zur gleichen Zeit wie diese Morde, in seiner verzweifelten Suche nach dem Mörder, interviewt Spezialist Burakov kurz vor seiner Hinrichtung sogar einen Serienmörder, Anatoli Slivko, um etwas über den schwer fassbaren Serienmörder zu erfahren. Doch ohne erfolgreiche Hinweise engagiert Burakov, frustriert über den Mangel an positiven Fortschritten, die Hilfe des Psychiaters Alexander Buchanowski, der das Profil des Mörders verfeinern soll. Der Psychiater stellt schnell fest, dass der Täter seine sexuelle Befriedigung aus dem Leiden und Sterben anderer zieht. Außerdem schätzt Buchanowski das Alter des Mörders auf 45 bis 50 Jahre, deutlich älter als bisher angenommen. Der Psychiater erstellt ein 65-seitiges psychologisches Profil des unbekannten Mörders. Im November 1985 wurde ein Sonderstaatsanwalt namens Isaac Kostoje ernannt, um die Untersuchung zu überwachen. Die bekannten Morde rund um Rostow wurden sorgfältig erneut untersucht und die Polizei begann eine weitere Runde der Befragung bekannter Sexualstraftäter. Die Patrouille der Bahnhöfe wurde erneuert. Zeitgleich mit diesem Versuch, die Gedanken des Mörders zu verstehen, schienen die Angriffe nachzulassen. Während des gesamten Jahres 1986 ist nicht bekannt, dass er Morde begangen hat. Die Polizei vermutet, der Mörder hätte möglicherweise mit dem Töten aufgehört, da er wegen anderen Verbrechen inhaftiert ist oder gestorben sei. 1987 tötete Chikatilo dreimal. Bei jeder Gelegenheit tötete er während einer Geschäftsreise weit weg von Rostow und keiner dieser Morde war mit der Fahndung in Rostow verbunden. Doch vorhin erwähnt habe ich das Jahr 1990. Andrei hatte seine Lust noch nicht gestillt. Er ist noch nicht fertig und beginnt Anfang des Jahres 1988 erneut Opfer aufzusuchen, die meisten davon außerhalb der Region Rostow. Aufgrund der stark polizeilichen Überwachung der öffentlichen Verkehrsmittel sucht sich Andrei nun kleine Jungen und tötet sie an öffentlichen Orten, wie Spielplätzen oder Marktplätze. In den nächsten 2 Jahren stieg die Zahl der Leichen um weitere 19 Opfer und es scheint, dass Andrei das Risiko eingeht, erwischt zu werden. Das ist hier weitaus höher. Infolge der immer häufiger auftauchenden Leichen entfesseln sich die Medien von Gorbatschows Gesellschaft und übt enormen öffentlichen Druck auf die Polizeikräfte aus, um den Mörder zu fassen, und die allgemeinen Polizeipatrouillen werden erneut verstärkt. Burakov setzt dabei etliche verdeckte Ermittler in ganzen Gebieten ein. Im Oktober 1990 wurde eine weitere Leiche in einem Wald in der Nähe der Donlesjos-Station gefunden. Das gesamte Polizeiteam war an dem Fall beteiligt und hatte eine Aufstandstruppe von etwa 100 Mann. 2 Wochen später wurde eine weitere Leiche gefunden und die Zahl der Polizeibeamten betrug 600. Sie hatten sogar eine Wache in den Wäldern aufgestellt, besonders in den abgelegensten Gebieten. Andrei entging ein paar Mal knapp der Gefangennahme. Doch am 19. November 1990, gerade nachdem er sein Opfer, Sveta Korostek, getötet hatte, wurde sein verdächtiges Verhalten von patrouillierenden, verdeckten Ermittlern auf der nahegelegenen Station bemerkt. Andrei läuft aus dem Wald. An der Wange ist er blutverschmiert. Dann reinigt er seine Kleidung an einer Wasserpumpe. Dann versucht er den Ermittlern klarzumachen, dass er früher Wildtiere geschlachtet habe. Aber diese Geschichte überzeugte die Behörden nicht. Der Beamte in Zivil fragt den Mann nach seinen Papieren. Seine Daten werden erfasst, zum Festhalten des 45-jährigen Mannes, aber fehlen die Beweise. Sein Name wird mit seiner früheren Verhaftung im Jahr 1984 in Verbindung gebracht und er wird anschließend unter Beobachtung gestellt. Alles ändert sich schon am nächsten Tag, als ein Fußgänger eine Leiche im Wald findet, an der Stelle, wo Andrei rauskam. Am 20. November 1990 läuft Andrei mit einem Bier aus einer Kneipe, als er gerade dabei beobachtet wird, wie er einen Jungen anspricht, wohl um ihn wegzulocken. Dann wird Andrei nach 12 Jahren Gräueltaten festgenommen. Es brauchte 127 Kriminalbeamte, um diesen Mann endlich zu fassen. Andrei bestreitet jede Anschuldigung und sieht die ganze Sache erst politisch an, da er ein Opfer der Gegner des Kommunismus sei. Nach damaligem sowjetischem Recht hatte der Angeklagte 10 Tage Zeit, um die Tat zu gestehen. Andrei weigert sich und spricht kein Wort. Während der Befragung bestritt er wiederholt, dass er die Morde begangen hatte, obwohl er gestand, seine Schüler während seiner Karriere als Lehrer belästigt zu haben. Die Tage vergehen. Auch am 9. Tag gibt es wieder keinen Durchbruch. Doch bei dem Verdächtigen gibt es einen weiteren Beweis. Einer von seinen Fingern hatte eine Fleischwunde. Ärzte kommen zu dem Schluss, dass die Wunde tatsächlich von einem menschlichen Biss stammt. Später wird festgestellt, dass ein Fingerknochen gebrochen ist und sein Fingernagel abgebissen worden war. Polizist Burakov beschließt, dem Psychiater Bukanowski, der das ursprüngliche Profil erstellt hatte, zu erlauben, mit Andrei zu sprechen, unter dem Vorwand, den Geist eines Mörders aus einem wissenschaftlichen Kontext zu verstehen. Andrei wurde das genauso auch mitgeteilt und fühlt sich von dieser Vorgehensweise sichtlich geschmeichelt, öffnet sich dem Psychiater und liefert ausführliche Einzelheiten zu all seinen Morden. Er führt die Polizei sogar zu den Orten, an denen zuvor unentdeckte Leichen gefunden wurden. Die Polizisten lassen ihn anhand von Puppen zeigen, wie er seine Opfer tötete. Er hatte ihre Schreie, ihr Blut und ihre Schmerzen genossen, sagte Ex-Profiler Ray Hazelwood. Andrei behauptet, 56 Opfer getötet zu haben. Diese Zahl liegt weit über den 36 Fällen, die die Polizei ursprünglich ihrem Serienmörder zugeschrieben hatte. 53 Todesfälle konnten überprüft und konnten ihm zugeschrieben werden. Für 52 Morde wird Andrei nun angeklagt. Am 20. August 1991, nachdem das Verhör abgeschlossen ist, wurde Andrei für eine 6-tägige psychiatrische Untersuchung an das Serbsky-Institut in Moskau überstellt, um festzustellen, ob er geistig kompetent ist, um vor Gericht zu stehen. Er wurde von einem Psychiater, Dr. Andrei Tkachenko, untersucht und am 18. Oktober für rechtsgesund erklärt. Im Dezember 1991 werden Details zu seiner Verhaftung und eine kurze Zusammenfassung seiner Verbrechen von der Polizei an die neu befreiten Medien weitergegeben. Nachdem Andrei für gesund und verhandlungsfähig erklärt worden war, geht er am 14. April 1992 vor Gericht. Während des gesamten Prozesses wird er in einem Eisenkäfig festgehalten, der ihn von den Angehörigen seiner zahlreichen Opfern fernhalten sollte. Sie schreien ihm Beleidigungen zu, einige fallen in Ohnmacht. Dem Richter liegen 222 Ordner Beweismittel vor. Es dauert ganze 2 Tage lang, um die Anklageschrift vorzulesen. Sein Verhalten vor Gericht reicht von gelangweilt bis manisch. Er singt und redet wirrer Unsinn. Dann darf Andrei 2 Stunden lang reden. Er beschreibt sich als einen Mann, dessen Genitalien gestohlen wurden. Durch seine Impotenz sei er zu einer lebenslangen sexuellen Frustration verdammt worden, die ihn letztlich zum Morden angetrieben habe. Er wolle nicht töten, habe aber die Kontrolle verloren. An einer Stelle, da zieht er sogar seine Hose herunter und zeigt seine Genitalien in Richtung der versammelten Menge. Weil er den Richter anschreit und sich entblößt, glauben Experten, er hoffe darauf, als unzurechnungsfähig eingestuft zu werden, um der Todesstrafe zu entgehen. In dem Gerichtsverfahren behauptet Andrei, dass sein älterer Bruder während der Hungersnot in der Ukraine ergriffen und verspeist worden wäre. Des Weiteren sei der qualvolle Tod seines geliebten Vaters an Tuberkulose schuld daran gewesen, dass seine Entwicklung so verhängnisvoll verlaufen sei. Im Juli 1992 fordert Andrei, dass der Richter ersetzt wird, weil er zu viele voreilige Bemerkungen über seine Schuld gemacht hat. Sein Verteidiger unterstützt die Behauptung. Der Richter schaut auf den Staatsanwalt und sogar der Staatsanwalt unterstützt das Urteil der Verteidigung und erklärt, der Richter habe in der Tat zu viele solcher Bemerkungen gemacht. Der Richter entschied, dass der Staatsanwalt stattdessen ersetzt werden würde. Am 9. August gaben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung ihre endgültigen Argumente vor dem Richter ab. Andrei versuchte erneut, das Verfahren zu unterbrechen und musste aus dem Gerichtssaal entfernt werden. Der letzte Satz wurde auf den 14. Oktober verschoben. Als die letzten Beratungen begannen, warf der Bruder von Lyudmila, Alexejewa, einem 17-jährigen Mädchen, das im August 1984 von Andrei getötet wurde, einen schweren Metallblock auf Andrei und schlug ihm in die Brust. Als die Sicherheit versuchte, den jungen Mann zu verhaften, schützten ihn die Verwandten anderer Opfer und verhinderten, dass er verhaftet wurde. Am 14. dann tagte das Gericht erneut und der Richter las die Liste der Morde erneut vor, die erst am nächsten Tag endete. Der Richter wirkt alles andere als unparteiisch und setzt sich oft über seine Verteidiger hinweg. Für den Richter ist Andreis Schuld ganz klar. Die Anklage bezeichnet ihn gar als den berechnendsten und teuflischsten Mörder aller Zeiten. Am 15. Oktober wurde Andrei Chikatilo für 52 der 53 Morde für schuldig befunden und für jede Straftat zum Tode verurteilt. Im Gerichtssaal klatschen die Angehörigen der Opfer und weinen zugleich. Andrei legt Berufung ein, mit der Behauptung, dass die psychiatrische Beurteilung, die ihn für geeignet befunden hatte, vor Gericht zu stehen, voreingenommen sei. Doch dieses Verfahren ist erfolglos. 16 Monate später. Am 4. Januar 1994 lehnte der russische Präsident Boris Jelzin einen letzten Appell zur Gnade ab. Es ist der 15. Februar 1994, als Andrei Chikatilo in eine Zelle des Gefängnisses von Nowotscherkassk gebracht wird. Er bekommt eine Augenbinde überzogen. Dann geht der 56-Jährige auf die Knie. Kurz vor seinem Tod fällt Andrei sein eigenes Urteil mit den Worten: "Und nun soll mein Gehirn Stück für Stück auseinandergenommen und untersucht werden, sodass es nie wieder jemanden wie mich geben kann." Außerdem sagt er über sich, er sei eine Fehlgeburt der Natur und bezeichnet sich selbst als wahnsinnige Bestie, die nur zum Tode verurteilt werden kann, was für ihn zu wenig wäre. Dann wird er mit einem Schuss hinter dem rechten Ohr hingerichtet. Einer der schlimmsten Serienmörder in der Geschichte der Sowjetunion ist tot. In den Medien wird er als The Maniac bekannt. Einer der Spitznamen von Andrei ist auch Schlechter von Rostow. Rostow ist die Stadt, in der er die meisten seiner Verbrechen begangen hat. Der Irrtum entstand nach einer falschen Analyse durch die Polizei. Die Ermittler gingen davon aus, dass eines der Opfer von einer landwirtschaftlichen Maschine erdrückt worden war. In Wirklichkeit wurde das Opfer von Andrei getötet und der Körper völlig verstümmelt. Der Psychiater Alexander Buchanowski, der maßgeblich an seiner Gefangennahme beteiligt war, entwickelte sich zu einem gefeierten Experten für sexuelle Störungen und Serienmörder. Dies war die Geschichte von Andrei Romanowitsch Chikatilo. An dieser Stelle gedenken möchte ich an Lena Zakotnova, Larissa Tschatschenko, Lyubov Tiruk, Lyubov Volobujeva, Oleg Polsedaye, Olga Kubrina, Irina Karabelnikova, Olga Stalmachinok, Laura Sakyasyan, Irina Dunenkova, Lyudmila Kushuba, Igor Gutkov, Valentina Tchuchulina, Vera Shekun, Sergei Markov, Natalia Shalapinina, Marta Riabenko, Dmitri Chernikov, Tatjana Petrosyan und ihre Tochter Svetlana, Jelena Bakulina, Dima Ilarionu, Anna Lemesheva, Svetlana Tsana, Natalia Kolasovskaya, Lyudmila Alexejeva, Akmaral Seydalieva, Alexander Czepel, Irina Luksinkaya, Natalia Poklistova, Irina Golyayeva, Oleg Makarenkov, Ilan Bilotveskiy, Yuri Tereshonok, Alexei Voronko, Yevgeny Murutov, Tatjana Rysova, Alexander Diakonov, Alexei Moiseev, Helena Varga, Alexei Kopotov, Andrei Kravchenko, Yaroslav Makarov, Lyubov Tsieva, Viktor Petrov, Ivan Fomin, Vadim Krofov, Viktor Tschischenko, Svetlana Korostik und all jene Opfer, deren Namen nicht öffentlich gemacht wurden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und eine Bewertung freuen.